Ja, hallo Leute und willkommen zurück.
Ja, auch von mir, hallo.
Ja, wir sind euch ja noch ein paar Tests schuldig, also Tests in Anführungszeichen. Wir haben ja letztes Mal über ein paar Sachen geredet, die wir diese Woche mal testen wollten. Bei mir war es jetzt der Fall, Backrest hatten wir letzten Podcast ja schon angeschnitten, ist halt für Heuristic. Heuristic ist ja so ein Backup- und Sync-Tool. Ja, oder ist es nur für Backup? Ich bin mir gar nicht sicher.
Ja, ich würde es einfach als Backup nehmen. Sync. Ja, wenn du Mirrors im Sinne von, dann hättest du wahrscheinlich auch sowas. Aber wir nennen es einfach mal als Backup-Tool.
Ja, genau. Da, das habe ich mir nicht angeschaut, weil ich bin ja langer Duplicati-User. Und Duplicati, das Thema hatten wir letzte Woche ja, glaube ich, auch schon angeschnitten. Ist halt so ein hart umkämpftes Thema. Einige lieben es, andere hassen es. Ich finde es halt cool, weil es auch eine GUI hat. Und das finde ich halt irgendwie ganz schön, wenn man mal in den Backups rumfuschen möchte. Und genau, Backrest ist im Endeffekt eine GUI für Heuristic. Die jetzt kannst du über das Web aufrufen. Und genau, das habe ich letzte Woche einmal eingerichtet und ich bin echt sehr zufrieden damit. Genau, es ist im Endeffekt eine einfache GUI, die halt wirklich auch, finde ich, ganz schick ist. Da richtest du halt ein Backup ein. Tobi nickt hier, oder das heißt, schüttelt seinen
Kopf. Ja, also ich finde sie nicht so schick, muss ich gestehen, aber darum geht es ja nicht. Also ich muss sagen, Duplicati finde ich immer noch, vom Handling finde ich Duplicati auf jeden Fall noch besser, weil, um das mal ins Vorwegzugreifen, also wenn du zum Beispiel einen Restore machen willst, ich habe es nämlich auch nochmal getestet mit Backrest, kannst halt kein Direct Restore machen, also in dem Folder, wo es vorher war. Also ich habe es nur bei Windows getestet. Ich weiß nicht, ob du es bei Linux getestet hast. Wahrscheinlich hast du einen Restore. Natürlich hast du einen Restore getestet, Nico.
Natürlich.
Hat er halt einfach einen Ordner erstellt. Also einen Ordner, der heißt dann Restic mit einem Timestamp, aber er war dann quasi eine Ebene zu tief. Oder also, ja, du müsstest dann den doch trotzdem mal rüber kopieren. Also es kann auch sein, dass es ein Anwenderfehler von mir war, will ich nicht ausschließen. Und da war Duplicati gerade mit diesem Permission Restore auch noch auch ganz schick.
Ja, das stimmt. Das hat er bei mir auch gemacht. Ich habe versucht, meine Docker Compose zu restoren. Was da auf jeden Fall noch ein offenes Thema ist, wie er das so mit den Permissions macht, weil ich weiß, wie du auch schon sagst, bei Duplicati kannst du halt sagen, er soll das in place restore, glaube ich, oder zumindest halt
genau
dahin packen, wo es halt herkommt mit den gleichen Permissions. Das ist zum Beispiel für, ich nutze da Duplicati ganz gerne, wenn ich zum Beispiel einen neuen Docker-Host aufsetze, dass ich da dreieckig einfach restore, weil dann hast du da auch deine ganzen Geschichten und da ist zum Beispiel auch der Fall für die Zertifikate, diese ACME-Datei, glaube ich.
Also das ist ja der gute CH-Mod 600 brauchst du dafür. Nicht 777, genau. Weil sonst geht's nicht.
Ja, genau. Also ist jetzt kein Dealbreaker, so wenn das nicht ist, aber ist halt schon ganz praktisch, weil du dann einfach damit weiterarbeiten kannst. Auf jeden Fall hat das bei mir auch gemacht. Und was du auch mit dem Handling schon sagst, ist halt im Endeffekt eine GUI für die Resig-Configs. Und das ist halt ein bisschen technischer, in Anführungszeichen. Und ja, was da halt, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, du kannst halt nicht nativ zu OneDrive backupen. Das ist halt gerade mein Tool der Wahl. Ich habe da einen Familienplan, da ich meine 1-2 Terabyte irgendwie so, da sichere ich von Duplicati gerade hin. Das kannst du zwar machen, aber dann musst du es halt manuell irgendwie via AirClone Backend und weil das bei mir im Docker-Container läuft, weiß ich nicht, habe ich mich da jetzt tatsächlich nicht so weit damit beschäftigt. Ich bin dann einfach den einfachen Weg gegangen und habe es in Backblaze gesichert. Da habe ich früher meine Backups ja auch gehabt. Genau, und was ich halt da echt cool finde, ist, dass du bei deinen Backups und den, ich weiß nicht, ob sie da auch Data Stores heißen, du kannst halt überall, eigentlich in jedem Menüpunkt, hast du oftmals so Show Config, einfach so ein Dropdown-Menü, das klickst du an und dann siehst du halt die Restic-Config im Hintergrund. Das heißt, wenn du dir was bastelst, könntest du es theoretisch halt einfach rauskopieren. Und irgendwo anders nutzen. Das finde ich auf jeden Fall echt da ganz cool und Upload-Speed und so ist halt alles sehr fix und was ich halt bei Duplicati immer ein bisschen komisch fand zum Beispiel, wenn du, sagen wir mal, einen Restore startest und dann halt weggehst, beziehungsweise von der Seite weg navigierst und wieder zurückkommst, siehst du oben nicht mehr den aktuellen Status von einem Restore und da weiß ich immer, die läuft jetzt noch, läuft er nicht, weil Duplicati ja auch teilweise dafür genutzt wird, zum Beispiel Windows-PCs irgendwie zu sichern. Deshalb ist es per Default, wenn du es so unter Linux installierst, ja auch nur lokal erreichbar, also von der Maschine. Das ist im Docker-Container anders. Aber das fand ich da auf jeden Fall echt ganz cool. Und wie gesagt, ich finde die ganz, ganz schick. Das ist natürlich das Wichtigste beim Backup-Tool, dass die GUI schön aussieht, ne? Wie man weiß. Nö, aber mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Wie gesagt, also Restore hat funktioniert. Du kannst auch direkt in der GUI dich da durchklicken. Was halt nicht funktioniert ist, das geht bei Duplicati, aber soweit ich weiß auch nicht, dass du sagen kannst, zum Beispiel, ich möchte jetzt die Docker Compose wiederherstellen, aber ich möchte sie als irgendwie ZIP-Datei runterladen. und nicht halt auf dem Server haben. Das geht halt, so wie ich das sehe, nicht.
Ja, das könnte ja mal ganz cool sein. Also hast ja zum Beispiel, wenn du jetzt ganz woanders beim Proxmox kannst du ja File Restore machen und da ist es, da hast du ja gar nicht den, das genau andersrum, da hast du ja kein Direct Restore, sondern da musst du ja die Datei runterladen und dann einfach mit WinSCP oder was auch immer wieder hochladen und das finde ich immer ein bisschen nervig. Ich hoffe, da passiert irgendwann nochmal was. Das, ja. Aber ja, ich habe es auch mal getestet, Backrest, ganz schick, also Restore einmal und Backup, das war ja echt ganz fix. Letzte Version ist jetzt auch 2 Wochen alt. Ich glaube, da wurde auch R-Clone mit reingebracht, aber das hattest du ja gar nicht mehr benutzt. Mal gucken, was da die nächsten, ich hoffe, da passiert noch die nächsten Monate was, dass da vielleicht noch ein paar mehr Sachen vielleicht nativ in die GUI kommen, aber ja, Nico spammt mir auch jeden Tag voll in seinen Discord-Channel mit den Notifications.
Genau. Das ist halt auch noch so ein Thema, was ich jetzt ganz vergessen gehabt. Du kannst da Notifications einrichten, hat ein paar Webhook-Geschichten und ich habe jetzt einfach mal aus einfachheitshalber hier unseren Discord genommen, über den wir immer aufnehmen. Und dann wird jeden Morgen Tobi begrüßt von einer Backup-Meldung über meine Backups, weil ich bisher natürlich zeitlich noch nicht dazu gekommen bin, das mal woanders einzurichten. Vielleicht war es auch Faulheit, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, genau, kann man das auch machen. Für Duplikate habe ich in dem Fall halt immer, wie heißt denn das? Es gibt so einen Webdienst, da kannst du so einen Webhook hinsenden und dann kriegst du da die E-Mail-Benachrichtigung.
Healthcheck.io?
Nee, das ist auch so ein auf Duplicati abgerichteter Dienst.
Ach, Duplicati Monitoring, oder wie das Ding heißt.
Genau, irgendwie so.
Ja, ja, stimmt, kenne ich auch noch, ja. Kenne ich auch noch. Ja, aber ich glaube, Duplicati, mal schauen. Also, es gibt ja auch genug Leute, du hattest ja selbst auch keine Probleme damit, aber ja, haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Wir wollen das auch nicht wieder alles nachher nochmal alles aufwühlen. Ja, das ist doch ganz schick. Also, für die Leute, die das interessiert und keinen Bock haben, immer per CLI alles zu machen, ist das definitiv, glaube ich, eine ganz coole Lösung, die man machen kann. Nico, du hast ja noch eine Aufgabe von mir gekriegt. Eine Aufgabe im Sinne von, wir haben Aufgaben letzte Woche hier. Aufgaben, ja. Er muss auch mal was machen, der Junge. Der ist noch jung, der hat noch Bock. Warp Terminal. Hatten wir letztes Mal darüber gesprochen, dieses AI-driven Terminal. Nicht self-hosted, wollte ich schon sagen, hier nicht Open Source, sondern man muss sich ja anmelden.
Mhm.
Erzähl doch mal ein bisschen was. Wie ist da der Prozess?
Ja, also der Prozess ist relativ einfach. Du lädst das Ding runter, meldest dich an, beziehungsweise stellst dir ein Konto, wirst du natürlich auch direkt mit einer Welcome-Mail zugespammt. Aber ich finde Warp eigentlich echt ganz cool. Also ich habe es jetzt auf MacBook getestet. Für Windows gibt es das ja noch nicht, aber theoretisch auch für Linux. Ja, ist halt wirklich schnell, ne? Und ich finde es halt sehr schön. Also auf macOS, wer es kennt, das Standard-Terminal ist halt auch einfach auf einem größeren Monitor wirklich sehr klein und halt irgendwie auch nicht wirklich schön. Vielleicht kann man es anpassen, ich weiß es nicht.
Das ist doch ZSA ist das doch als mittlerweile.
Genau, aber halt auch die GUI drumherum. Das ist aber, der Text ist sehr klein. Also wenn du halt irgendwie
4K einstellen hast. ZSH-Config dann oder mal ZSH, wie man das ausspricht. Da kann man ja so viel machen, aber
ja, das
also Warp sieht von Haus aus schon, also wenn man auf so, eigentlich ist das wirklich ein super Mac-Produkt, weil das ist eigentlich, das sieht gut aus. Natürlich AI drin, ne? Aber erzähl mal weiter.
Genau, was ich halt sehr cool finde, ist es halt super schnell. Gut, da hatte ich mit dem Terminal jetzt nicht das Problem, aber auch so, es ist halt, bei solchen Produkten denkt man halt oft, okay, das sind jetzt irgendwie Sachen, die irgendwie so ein Electron oder sowas nutzen, halt so ein Web-Rapper, halt so web-basiert im Endeffekt. Ist da aber nicht der Fall, ist da in Rust geschrieben, glaube ich.
Ich wollte sagen, written in Rust, ne? Blazingly fast, oder wie heißt das immer so schön, die ganzen.
Yes. Genau, das ist halt wirklich sehr cool. Also was ich halt auch ganz schick finde, du kannst relativ schnell so eine Split-View öffnen. Gut, das fehlt nämlich jetzt zum Beispiel in dem Terminal vom Mac selbst, fehlt das halt. Aber wo halt natürlich auch der Fokus bei dem Ding drauf liegt, sind die AI-Features. Also was ich jetzt nicht ganz so spektakulär finde, aber was halt drin ist, ist dieses, du hast halt rechts neben dem Terminal selbst halt nochmal eine KI hinter. Ich denke mal, es wird auch irgendwie so ein ChatGPT-Abklatsch sein, der halt dann halt auf Code spezialisiert ist, den kannst du halt Sachen fragen, zum Beispiel, wie verbinde ich mich mit einem SSH-Server und der schmeißt dir dann so eine Config aus.
Aber nur Englisch oder hast du auch Deutsch mal ausprobiert?
Ich habe tatsächlich nur auf Englisch mit dem geschrieben.
Ja, ich glaube, das ist auch das Beste. Ich glaube, genau das gleiche mit ChatGPT. Also ich mache da auch viel mit, wenn ich da mal frage, auch in Deutsch, aber wenn du es, glaube ich, richtig gut haben willst, dann muss man, glaube ich, auch immer auf Englisch fragen. Ich glaube, da kriegst du bessere Ergebnisse.
Ja, aber was ich halt wirklich cool finde, du hast, wenn ich das jetzt richtig erinnere, wenn du da den, wie sagt man heute, wie heißt es denn eigentlich richtig? Ich weiß nicht, ich nenne es immer Hashtag, die Hashtag-Taste.
Raute.
Die Raute, genau. Also wollen wir den Fachbegriff hier nutzen. Wenn du die Raute drückst, dann kannst du im Terminal, also im Terminal selbst, wo auch die Commands eingibst, mit natürlicher Sprache Sachen fragen. Also zum Beispiel kannst du da fragen, ich möchte mich auf dem SSH-Server connecten, also gleiches Beispiel wie eben. Und dann zeigt er dir in der Auswahl auch direkt den Befehl aus und den kannst du dann halt anklicken und dann wird halt in dein Terminal kopiert. Halt alles an einer Oberfläche und dann kannst du dich direkt auf connecten. Ich muss sagen, ich habe da jetzt nichts wirklich wilde Sachen mitgemacht, aber ich kann mir vorstellen, erst recht so als Anfänger kann das echt wirklich cool sein. Gut, man muss mit den Befehlen immer noch was anfangen. Aber genau, was ich auch getestet habe, ich habe ihn halt einmal gefragt, wie ich das mache mit SSH-Key und einmal mit Passwort. Hat er halt beides direkt schon richtig ausgegeben. Dann auch so mit in Klammern, wo ich dann den Server eingebe und den Username vom Server. Das war auf jeden Fall wirklich sehr cool. Ja, und sieht halt schick aus. Genau, die Anmeldung wird wahrscheinlich einige Leute abschrecken. Und natürlich ist halt auch so die Frage, wenn du da Sachen eintippst, zum Beispiel, sagen wir mal, du tippst da jetzt, machst Raute-Taste, dass die KI aktiv wird und dann fragst du, ja, ich habe den SSH-Key oder dieses Passwort. Wie kann ich das jetzt in den Befehl einfügen? Das ist natürlich auch so eine Frage, ob man das machen möchte, dass dann halt dieses Passwort dann irgendeine KI geschickt wird. Weiß man nicht. Das ist wahrscheinlich dann dem Anwender selbst überlassen, wie er dazu steht.
Was sagst du denn zu diesen Blockbasieren? Das ist ja so in Blöcken immer jede Eingabe.
Genau.
Ist ja eigentlich auch mal ganz schick, weil du die, glaube ich, komplette Blöcke immer quasi so kopieren kannst, wenn ich mich nicht ganz täusche. Zumindest habe ich das so in dem kurzen Video mal gesehen. Also wenn das auf Windows kommt, würde ich es mir definitiv mal installieren, ja.
Ja, genau. Also was man auch zu der Key noch sagen muss, du hast halt im Monat oder pro Tag irgendwie 100 Befehle frei, die du eintippen kannst. Also jetzt nicht normale SSH-Befehle, sondern halt Fragen, die du stellen kannst. Ich weiß gar nicht, ob es danach Geld kostet, bestimmt. Ich
glaube, das sind nur 20 sogar. Die AI-Fragen, glaube ich, nur 20. Ja, ja.
Ja, aber jetzt gerade dann
falsch. Vielleicht bin ich auch falsch, aber ich bin der Meinung, dass ich 20 mache. Aber gut, aber auf jeden Fall ist es nicht unbegrenzt in der Free-Version.
Genau, und diese Blöcke sind auch ganz cool. Also auch im Eingabefeld kannst du halt theoretisch den ganzen Befehl aus dem Internet kopieren. Der wird halt ausgeführt, wie immer. Aber was halt auch ganz cool ist, das ist auch eher so ein Noob-Feature, nenne ich es mal. Du kannst halt in dem Terminal, wenn du einen Block einfügst, finde ich das immer bei deinem normalen Terminal halt irgendwie Krise, wenn du nach oben willst oder irgendwie du hast drei Zeilen, willst in der mittleren Zeile was ändern, da kannst du das halt einfach da wie in so einem Texteditor halt auswählen mit deiner Maus und da direkt bearbeiten. Du musst nicht erst mit dem Cursor dahin gehen. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool.
Hört sich auf jeden Fall cool an. Ich glaube, wenn du halt dein Terminal ordentlich moddest, ne, mit ZSH und dann ganz viele Plugins etc., kriegst du wahrscheinlich mehr oder weniger fast dasselbe hin. Ne? Ich meine, du kannst ja auch Large Language Models, kannst du ja auch trotzdem über Umwege auch noch in dein Terminal irgendwie reinballern da. Aber das ist halt schön zusammen. Ne? Oder wenn du sagst, die Split View kriegst, ne, wenn du ein T-Max hast, kannst du auch mit verschiedenen Multiplexern, Gedöns da arbeiten. Aber sagen wir, für den Noob, wir es beide sind, ne, und wir nur mehr Schein als Sein, ne, ist das, glaube ich, schon was Cooles. Genau das Gleiche, wenn wir jetzt, ne, über Nano und Vim. Ich meine, die Leute, die sagen, ich bin Nano-Fan, es liegt auch ja wahrscheinlich daran, weil Leute mit Vim nicht umgehen können. Aber man muss sagen, die Leute, die mit Vim umgehen können, das sind die cooleren Leute.
Ja, die haben auf jeden Fall mehr Gehirnzellen als wir beide.
Das ist schon krass. Ja, cool. Hört sich auf jeden Fall nett an. Würde ich definitiv für die Leute hier, die Linux benutzen und Mac definitiv mal ausprobieren. Ich hatte es auch immer VM ausprobiert, aber ich hatte Probleme, weil du brauchst natürlich hier Desktop-Umgebung. Hier mit Wayland, glaube ich, läuft es nur. Das hatte ich natürlich bei meinem Server überall nicht installiert und ging es dann nicht. Deswegen habe ich gesagt, Nico, du musst jetzt hier tätig werden. Ja, also wo wir noch bei schicken Sachen sind, da habe ich auch noch mal was. Ich bin ja eigentlich gefühlt jeden Tag mal bei Self-Hosted Reddit am Start und dann ist mir was aufgefallen. Oder auf eine App nennt sich oder ein Dienst, der nennt sich Linkwarden. Was ist das? Das ist ein Bookmark Manager auf Steroiden, nenne ich es mal so. Und du kannst da Webseiten quasi, so wie heißt das, Wallaback? Was heißt das so, wo du so Sachen.
Ja, oder so wie Pocket irgendwie
in der Richtung. Oder Pocket, der glaube ich Nachteil, aber zumindest ich nehme erstmal Bookmark Manager, die hatte ich mir mal testweise installiert, weil jeder kennt es, also ich arbeite schon relativ viel mit Bookmarks. Habe dann oben meine Lesezeichen voll mit den Ordnern, aber bin ehrlich, ich vergesse dann manchmal auch sehr oft, dass ich die hatte. Also, dass ich die irgendwo drin, ja, gerade wenn ich das ein bisschen verschachtelt hatte, sind die weg. Dachte, oh, das sieht ja ganz nice aus. Also, sieht eigentlich wirklich sehr gut aus. dachte ich, probiere es das mal aus, hatte es mir mal installiert und hatte mal so ein paar Testseiten da reingepackt. Ob ich da jetzt wirklich einen Benefit habe, weiß ich noch nicht, aber ich habe wieder einen Dienst mehr, den ich betreuen darf.
Also, was ich mir jetzt einfallen würde, also ich nutze auch sehr viele Bookmarks, erst recht bei der Arbeit arbeite ich auch viel mit Intune und dieses Intune Admin Center ist einfach wirklich schrecklich, wenn du dich da drum navigieren möchtest. Ich habe wirklich alle wichtigen Links in den Ordner gepackt, aber ich gucke tatsächlich in die Ordner selbst in meiner Taskleiste selten rein, sondern wenn ich über die Suche gehe, werden mir die halt priorisiert angezeigt unter Edge oder auch in Chrome ist es, glaube ich, auch so. Was mir halt da fehlen würde, wäre so das Coole an der normalen Taskleiste ist halt natürlich irgendwie, du kannst die einfach, du hast die halt immer im Browser oben. Da wäre halt die Frage, hat das Ding irgendwie eine Extension, zum Beispiel für Chrome, Firefox oder so?
Ja, da fragst du mich. Ich glaube nicht.
Natürlich das wäre halt nochmal was, genau, weil das wäre halt das Ding, denn jetzt musst du ja immer extra darauf gehen. Gut, du kannst ja auch den
Bookmark, ja, das stimmt, das ist Bookmark natürlich das Manager Problem,
bookmarken.
Ja, das geht das natürlich ist dumm, auch. Ja, ja.
Also ich kann mir halt vorstellen, was ich hier halt auch sehe, so für Teams, dass du halt so Link-Collections machst und die halt mit anderen teilen kannst.
Ja, genau, das wollte ich auch noch hinaus. Es ist nicht nur, wie gesagt, für einen allein, es ist schon für das Collaboration-Feature, nenne ich es mal, das mit anderen teilen kannst. Ich glaube, für einen allein ist es ein bisschen Overload, aber und ja, aber gut. Muss, wie gesagt, wenn man sich das mal angucken möchte, vielleicht ist das ja für einen was, wie gesagt, und ich sehe gerade auch nochmal, wie gesagt, Preserve Web Pages, so heißt es ganz hier. Also du kannst auch Sachen angucken, was ich schon meinte, wie mit Pocket, dass du halt, auch wenn die Seite down ist, kannst du nachher immer noch angucken, weil es irgendwie dann gecached wird. Das ist halt auch mal ganz cool. Also ich habe den Sinn und noch nie ganz verstanden, warum ich das nachträglich angucken sollte, weil ich weiß nicht, wir sind zwar in Deutschland und haben schon mal schlechtes Internet, ne? Aber weiß ich nicht, dann vergesse ich das schon eher. Aber wie gesagt, vielleicht ist das für Leute interessant und mach auf jeden Fall den Link unten mal rein und kann sich ja meine angucken. Oder ihr könnt euch das angucken. Nochmal zum Thema schön aussehen habe ich noch was. Wusstest du eigentlich am Mittwoch, oder jeden Mittwoch ist ja im Salesforce-Reddit Dashboard-Tag.
Weil, ach stimmt, wurde das nicht mal runtergedrückt, weil ja, teilweise richtig. Das einfach, die wurden überspammt mit Dashboards, weil das jeder cool findet. Also ich hatte auch mal irgendwie, ich glaube Homer oder wie das Ding heißt, aber ich habe es halt nie genutzt. Homepage
ja auch noch, das hatte ich mal. Oder Heimdall habe ich mal angefangen. Ja, was, ich weiß nicht, was, ich habe irgendwie diesen Benefit, das ist, na gut, da kommen wir eigentlich zu diesem Linkboard, eigentlich mehr oder weniger selber wegen vielleicht kein Plugin. Ja, so, sieht toll aus vom Dashboard, aber mittlerweile hast du ja Autovervollständigung drinne in deiner Suche und dann kommst du ja sowieso irgendwie rein.
Ja, also ich glaube, das ist auch eher so ein, einfach um es auch zu zeigen, so ein bisschen. Es gibt ja auch teilweise gibt es ja auch sinnvolle Sachen. Also man kann natürlich auch sagen, okay, ich setze mir das jetzt in meinen Browser als Startseite. Und da siehst du vielleicht auf einen Blick ähnlich wie so ein Home Assistant Dashboard. Ich weiß nicht, ob das Heimdall oder Homer war, hat ja auch Integration zu einigen Self-Hosted-Diensten gehabt.
Ja, es haben mittlerweile alle. Also mittlerweile kannst du dir auch, zum Beispiel wenn du ein Pi-Hole hast, kannst du diesen API-Access machen und siehst, wie viel geblockt wird oder so. Also das ja. Wirklich, das kannst du dir wirklich an die Wand klatschen. Also naja.
Genau, das muss man halt wissen, ob man das cool findet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für einige Leute interessant sind, dass man halt eben das Ding als Startseite zum Beispiel setzt. Dann hast du direkt auf einen Blick und so und weißt, wenn du einen neuen Tab zum Beispiel öffnest im Browser, kannst du direkt da Pi-Hole deaktivieren, obwohl das kannst du auch über eine Browser-Extension.
Ja, vielleicht könnt ihr ja gerne mal hier per E-Mail senden, warum ihr benutzt bestimmt auch einige, benutzt bestimmt auch so ein Dashboard. Warum habt ihr sowas? Und also wirklich mal, ich würde wirklich mal den Nutzen davon sehen hören, wo ihr meint, ey, das, was ich jetzt gerade nicht verstehe, wo ich denke, das ist es. Klar, jeder will gerne zeigen, was er hat, kann ich auch absolut nachvollziehen, aber ich hatte das halt auch installiert und dann gefühlt nach einer Woche, wenn überhaupt, ja, was soll ich damit? Gucke ich eh nicht rein.
Same, das war bei mir genauso.
Nico, erzähl doch mal was. Wir haben doch letztes Mal gesprochen über PWAs in 17.4 iOS. Die sind wieder da, habe ich gehört, oder was
ist
da los?
Sie waren eigentlich nie wirklich weg, genau. Daten, also ich hatte ja letzte Woche ein bisschen, muss ich ja jetzt nicht wiederholen, meinen Unmut geäußert, dass in iOS 17.4 die PWAs weggehen sollten. Der Hintergrund waren dann diese EU-Änderungen und die PWAs basieren ja auf WebKit, also Safari, und dann hat Apple halt gesagt, okay, dann nehmen wir das halt auch raus, sonst denken, das kriegen wir, werden wir noch hier angemeckert, weil wir da immer noch einen exklusiven Dienst über Dings haben. Ich weiß nicht, ob das der Hauptgrund war, aber zumindest in der EU gab es dann irgendwie anscheinend, weiß ich nicht, wurden die von der EU angeschrieben, weiß nicht, per Mail, so nach dem Motto, jo, lass mal bitte drin. Und zumindest in der EU sind die PWAs tatsächlich noch da. Außerhalb der EU, soweit ich weiß, nicht.
Also Schweiz, England, fraglich, ob das denn funktioniert.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Status ist, ne? Aber meine funktioniert halt weiterhin. Ich weiß, in der Beta war es dann so, wenn du die halt geöffnet hast, die PWA, kam da nur so irgendwie so Splash-Screen, dass du halt weitergeleitet wurdest dann auf deinen Browser.
Okay.
Nö, aber das ist wieder da, also beziehungsweise war nie weg. Ich habe jetzt auch mit der 17.4 drauf, funktioniert. Also.
Preisfrage ist wirklich, hatte ich letztes Mal schon gesagt, wie viele haben eigentlich so PWAs wirklich genutzt, ne? Ich glaube, dieser Aufschrei ist, glaube ich, manchmal größer. Ich glaube, in dieser Tech-Blase eigentlich viel größer, obwohl wahrscheinlich benutzen es halt gar nicht so viele, ne? Das ist ja eh immer so. Man guckt immer nur aus seiner Sicht und naja.
Also ich weiß zumindest, also einige Webseiten publishen ja auch so ein Pop-up. Ich weiß nicht, ob das auf iOS auch gab, so nach Motto, add die Seite zu deiner Homepage, aber so wie ich das kenne, waren das halt teilweise halt so irgendwie ranzige News-Sites irgendwie, die du bei Google News findest oder sowas und dann wollen die dir halt da eine App andrehen, eine App an Anführungszeichen. Es gibt auch schon coole Sachen, ich weiß die ZDF-Mediathek, gut, ZDF-Mediathek und cool, weiß ich nicht, aber die hatten damals vor 2-3 Jahren mal so eine extra Seite erstellt, so eine Beta, die halt daraus ausgelegt war, dass man sie als PWA installiert. Das war schon ganz cool, weil die so wirklich sehr nativ funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt.
Benutzt du WhatsApp als PWA oder als Windows Store App?
Als Windows Store App. Ich weiß, die damals war es ja unter macOS und Windows so, dass es halt auch nur eine PWA war, also mit einem Wrapper. Mittlerweile ist es für Windows und Mac ja beides nativ programmiert. Und das finde ich dann halt irgendwie auch geiler, wenn es so wirklich nativ ist.
Aber so, ich finde jetzt, ich habe jetzt hier auf meinem Desktop zum Beispiel PWA installiert und auf meinen Arbeitslaptop. Nein, natürlich nicht. Habe ich dann das als Windows Store App. Das Einzige, was ich sehe, der Unterschied ist, das sieht ein bisschen anders aus, aber sonst.
Ah, also kann man sich drüber streiten, funktioniert beides, ne? Also ich nutze es halt auch teilweise im Web. Funktioniert auch. Ja, ist so, ne? Also kann man machen, wie man möchte.
Nico, erzähl doch mal was über, ja, wie heißt es? Es gibt einen neuen Player am Fotomarkt, oder vielleicht ist es neu, eigentlich ist er nicht neu, aber er ist neu, weil er jetzt als Self-Host-Variante da ist. Er hat auch einen coolen Namen. Wie heißt Ente? Genau.
Genau, ist Ente.io, das gibt es anscheinend schon länger. Ich glaube, die Firma hat vorher auch so einen Authenticator gemacht. Ist im Endeffekt so ein bisschen, ja, so ein Google-Fotos-Ersatz, relativ nah an Image. Ist gerade sehr relativ frisch als Self-Host-Version draußen. Ich hatte es einmal kurz probiert, hatte nicht funktioniert, der war jetzt einfach so faul und hat mir jetzt einfach mal bei Ente.io ein Konto erstellt. Da kriegst du halt so ein Jahr Trial mit irgendwie 1 GB Speicher, reicht, um einfach mal reinzugucken. Was ich halt ganz cool fand, war halt so, dass es halt sehr ausgereift, ne? Also ich weiß, mit Image kommen immer wieder Breaking Changes, funktioniert auch. Aber so Ente, auch die App und sowas für iOS und das funktioniert alles top. Also was ja auch cool ist bei Image, das kann Image ja auch, dass er halt auch die Bilder aus der iCloud hochlädt, dass er die wieder, also runterlädt und dann wieder hochlädt. Das können nämlich auch nicht alle Apps. Das kann das auch. Also so Upload-Speed war auch soweit alles okay. Hast halt so ein paar basic auch Editierungsfunktionen. Also auf dem Handy ist es wirklich sehr basic. Ich glaube, im Web gibt's das nicht mal. Kannst du halt irgendwie Helligkeit und Kontrast von dem Bild anpassen. Aber dafür nutzt man das eigentlich eher weniger, sondern eher einfach als Backup, wenn man irgendwas Spezielles bearbeiten will. Dann nutzt man ja irgendwie andere Apps oder halt irgendwie zum Beispiel die iOS-Fotos-App. Ja, aber so fand ich das echt schon mal ganz cool.
Also ich vermisse das schon immer manchmal so ein bisschen also gerade zum Beispiel Zuschneiden oder sowas. Das geht ja bei Image, wie man es auch immer ausspricht.
Also Zuschneiden gar nicht.
Das vermisse ich. Ich denke mal, es wird irgendwann nochmal dieses Jahr hoffentlich kommen. Also ich fand, das sah halt auch cool. Aber ich mag halt, habe ich ja glaube ich auch letztes Mal erzählt oder off-topic, wenn diese Webseiten einfach irgendwie so clean und gut aussehen. Und ich meine, dann muss das Produkt auch gut sein. das steht auf jeden Fall auch nochmal auf meiner Liste, das nochmal bei mir aufzusetzen, weil ich benutze ja Image jetzt schon wirklich bestimmt, jetzt boah, 1,5 Jahre bestimmt. Ja, und bin ja auch super zufrieden. Aber wie du schon gesagt hast, diese Breaking Changes, mich persönlich stört es jetzt nicht so, weil ich einfach Bock habe, auch mal was zu nachzugucken. Weil ich dann sowieso meinen RSS-Reader habe ich hier die Image-Release-Seite drin und kriege das sowieso mit. Und ich habe sogar auch Auto-Update an, also für meinen Portainer Latest Tag. Was immer so ein bisschen ätzend ist, wenn die Handy-App durch den Google Play Store du hast es irgendwie installiert, also den Android-App nicht aus dem Play Store, sondern von Webster runtergeladen. Dann kriegt der Play Store das nicht mit und will immer eine alte Version rüber installieren. Das geht natürlich nicht. Jedes Mal läuft das im Fehler. Ja, aber gut, das ist nur so ein optisches Ding. Wie ist denn das mit, wenn du jetzt, na gut, das weißt du jetzt noch nicht, weil du die Self-Variante nicht am Start hast. Hochladen wäre natürlich mal interessant, wenn du gleich so 5000 Bilder hochladen, wie das funktioniert, ne?
Das ist eine sehr gute Frage. Also jetzt diese kostenlose Trial auf der Website, hast du 1 GB, das ist Selfos natürlich so viel, wie du hast. Genau, das nutzt halt als Backend hier Minio. Minio heißt
Ja,
es, glaube ich.
S3-Speicher, ja.
Genau.
Objektspeicher.
Ja, das ist halt immer eine gute Frage. Also ich hatte früher ja viel mit Nextcloud meine Fotos versucht zu sichern und da war oftmals das Problem, dass er irgendwann ein Fehler gelaufen ist, weil er mit dem Sync nicht hinterherkam. Dann hast du ein Foto gelöscht oder so und dann hat er einen Fehler ausgeschmissen. Das hatte ich bei Image, als ich das kurz getestet hatte, jetzt nicht das Problem. Bei Ente weiß ich das jetzt nicht, habe ich noch nicht so weit getestet. Dann musst du auf jeden Fall das nochmal
Ja,
einrichten.
mache ich.
War ein bisschen unschlau. Ich habe keine Erfahrung mit Image und setze Ente auf und du hast Erfahrung mit Image und setzt Ente noch nicht auf. Das müssen wir nochmal nachreichen.
Mache ich auch. Also beim nächsten Mal, vielleicht übernächstes Mal, auf jeden Fall in den nächsten Folgen wird es auf jeden Fall ein Thema nochmal bei mir werden, mal so einen kleinen Vergleich dazu ziehen. Weil wenn du jetzt auch Image jetzt aufsetzen würdest, ist natürlich was ganz anderes und einfacher, zum Beispiel jetzt, wenn du es jetzt vor 1,5 Jahren aufgenommen hast, ne? Also, hochgezogen hast, meine ich. Ja, wie gesagt, da werde ich nochmal ein Video, wie gesagt, schon. Nee, das war kein Spoiler. Ich würde hier im Podcast drüber sprechen und nochmal Feedback geben.
Ja, du hast hier aber auch noch was auf der Liste stehen, ne? Mich hier mal ein
Ja,
bisschen.
ich hab sogar noch ja, zwei, drei Themen, aber ich mach halt, fangen wir erstmal, Nico, deine Server. Updatest du die automatisch oder überhaupt gar nicht? Oder wie läuft das bei dir?
Also, ich habe das, soweit es geht, halt hier unter Ubuntu, dass er halt die Security-Updates automatisch installiert. Ich habe jetzt vor einiger Zeit mal meinen Ansible-Playbook wieder reaktiviert, was halt alle meine Server updatet per apt. Genau, und Docker ist halt per Watchtower. Also ich bin schon Auto-Update-Typ, obwohl bei den Servern habe ich es halt automatisiert, aber nur auf Knopfdruck, weil ich, also volle Upgrades, also keine Security laufen halt so durch. Aber ja, ist halt immer die Frage, vor allem so Richtung Docker, wenn das jetzt nicht genau ist, jetzt nicht gerade genau Server, aber zum Beispiel bei Docker, wenn du irgendwie aus Versehen dafür eine Datenbank oder sowas hast, keinen genauen Tag gesetzt, wie zum Beispiel MySQL 12.2 oder sowas, und dann machst du einfach Auto-Update und dann zerschießt dir da alles. Das ist halt ein bisschen gefährlich, aber für die meisten Sachen habe ich tatsächlich, also für Docker Auto-Updates und für anderes ist das halt automatisiert, dass ich es mit einem Klick halt machen kann.
Hast du eigentlich bei deinem Ansible-Skript immer noch dieses Skript, dass er dein Inventory selbst erstellt hat, was zum
Ja,
Proxmox? Ja?
das habe
Das
ich
geht,
noch.
ne?
Genau, also er zieht
Okay.
sich halt, er loggt sich halt ein per API. Das ist wirklich das Einzige, was ich in Python geschrieben habe. Sonst kann ich nur PowerShell und Python ist für mich komplett fremd. Aber auf jeden Fall zieht er sich da per Python, da gibt es nämlich so ein Proxmox-Modul, da einmal eine Liste von den Servern, die in einer bestimmten Gruppe sind. Bei mir heißt die Ansible-Updates. Und genau, ich muss gerade überlegen, ob er das doch genau, er holt sich halt den Hostname. Oder der Name, ich glaube, Name ist immer bei mir immer gleich Hostname. Ich weiß nicht, wie ich das damals gebaut hatte. Ich hatte es letztens so reaktiviert. Auf jeden Fall, genau, auf der Ansible-Maschine habe ich halt, also der SSH-Key, der dahinter liegt, das kann auf allen meinen Maschinen sich anmelden. Und auf allen meinen Maschinen ist der User auch Ubuntu. Von da ist es relativ easy.
Muss der Root-User sein? Was bist du denn für ein
Nein,
Anfänger?
nein, am
Ich muss
besten wäre es
sagen,
natürlich,
ich Schande
wenn
über
man
mein
extra
Haupt.
Ansible, wenn man extra Ansible-User hätte oder so, ne?
Ja, also Schande über mein Haupt. Also bei mir loggt sich, glaube ich, gefühlt alles mit Root ein. Also ihr könnt gerne einen Pentest bei meiner IP. Lieber nicht.
Kannst du ja in die Shownotes packen, deine IP.
Ja, klar, ich wechsle dann auch immer. Nee, da ich Telekom-Anschluss habe, mit der, glaube ich, nur alle 180 Tage. Also nicht jede Nacht. Ja, worauf ich hinaus wollte, also bei mir ist es halt auch so, ich habe teilweise Latest Tech bei meinen Docker-Container, wie bei Image zum Beispiel, obwohl es eigentlich richtig doof ist eigentlich, weil durch die Breaking Changes kann da mal was kaputt gehen, aber Watchtower updatet jeden Tag bei mir alle meine Server. Arbeite da mit Labels, glaube ich. Ich glaube, Labels habe ich aktiviert, sprich, die Docker-Container kriegen einfach ein Traffic-Label oder Watchtower-Label. Das heißt, der kommt da rein oder nicht? Oder waren das alle? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden die alle geupdatet. Und meine Server werden jeden Freitag um 12 per Ansible-Skript hier, Update, Upgrade, geupdatet. Alle meine Server. Bloß letzten Freitag musste ich meine Docker-Firmen neu restoren, weil
Oha.
meine NFS-Mounts einfach nicht mehr ging. Ich weiß nicht warum. Also ich hatte übergehend klar, also es muss damit irgendwas zu tun haben. Weil ich habe mich aufgeschaltet, da sagt sie, ja, not found. Ich sage, das kann nicht sein. Hat dann auch irgendwann umgestellt auf, also sie wird per in F-Step, wird das ja, wenn die NFS-Mounts gemountet, mit, da war es noch per IP, weil ich hatte damals mal Probleme mit meinem DNS-Server und dann hatte ich gesagt, nö, mach jetzt keinen DNS-Eintrag, sondern mach das über IP. Hat er nicht gefunden, dachte sie. Aber alle anderen Server gingen. Ich sag, bevor ich jetzt hier ewig troubleshoote, ist auch mal wieder ein guter Test für meinen Restore mit Proxmox. Und dann habe ich die VM mal, ich glaube, das hat 20 Minuten, Viertelstunde gedauert, weil da ja nur so eine langsame USB-Platte dran ist. War auch egal und dann ging es auch wieder. Also deswegen, Auto-Update kann mal schwierig sein, aber ich bin auch eher Fan, das halbwegs secure zu halten und anstatt, dass ich da keine habe. Ich kann natürlich auch immer irgendwelche Sachen zuschicken lassen im Sinne von, das hat sich geupdatet, aber das liest du irgendwann auch nicht mehr durch. Ich bin jetzt schon überlegt, ob ich meine Watchtower Notifications ausmache. Ich weiß nicht, hast du welche an?
Lange keine mehr bekommen. Ich habe sie irgendwann mal ausgestellt.
Ja, weil ich weiß sowieso, ja, ich weiß, jeden Tag ist Updates bei mir bei Docker am Start, dann weiß ich, ja, wenn irgendwas nicht geht, kann es nur daran liegen. Und ich habe ja nebenbei noch meinen CheckMK laufen und wo ich da auch, ja, ich hatte mit CheckMK bin ich noch nicht so ganz 100% zufrieden. Ja, es wird ein bisschen stiefmütterlich von mir behandelt. Kriegst du immer zu viele Fehlalarme und dann denke ich mir, ja, scheiße, das irgendwie guckst du auch nicht. Und was ich noch unbedingt brauche, sind Wiederkehrbenachrichtigungen im Sinne von, die Benachrichtigung darf erst weggehen, wenn die auch wirklich nicht mehr da ist. Du kriegst ja irgendwann eine Benachrichtigung. Du hast ja auch, glaube ich, mein CheckMK aufgesetzt, oder?
Ja, genau.
Du kriegst irgendwann eine Benachrichtigung, aber irgendwann hast du die dann weggedrückt und dann hast du vergessen, dass es die gibt.
Aber müsste die nicht als unresolved issue in der GUI zu sehen sein?
Ja, aber ich gehe ja nicht immer auf die GUI. Dann. Auf die GUI sehe ich das ja manchmal so. Zum Beispiel habe ich einen typischen Fall, du hast einen neuen Docker-Container und dann habe ich auch die Docker-Integration von CheckMK über den Agent. Und dann fliegen manchmal, da sind ja, legt er ja auch virtuelle Interface an, ne? Also Netzwerkinterface. Steht irgendwann, gibt's den Container nicht mehr. Und dann ist dieses Interface weg. Aber dann kommt der Fehler natürlich nicht mehr, wird angezeigt, ja, gibt's nicht mehr. Was ist mit dem? Aber ich habe keinen Bock, das zu entfernen. Also da muss ich
ja,
dann
eigentlich. Also ich hatte ja auch CheckMK genutzt, aber mir war das auch einfach zu viel. Also ich habe aktuell halt, mein Monitoring lässt wirklich sehr zu wünschen übrig. Ich habe hier Uptype-Kummer am Laufen. Für halt so Sachen wie Jellyfin. Oder zum Beispiel für irgendwie, wenn NFS-Mounts wegfliegen oder wenn hier eine Festplatte voll ist, werde ich halt gerade nicht benachrichtigt. Da bin ich halt überlegen, wenn ich das Thema mal angehen sollte, ob ich nicht einfach ganz stumpf das in Home Assistant irgendwie bastel. Also ich weiß, meine Festplattenauslastung habe ich schon theoretisch in Home Assistant. Die habe ich auf einem Dashboard, wird es mir auch angezeigt. Könnte man easy eine Notification drauf bauen, ne? Also ich meine, Smartware kriegt man bestimmt auch irgendwie rein.
Ja, es gibt in dem hier Custom Store, Hax, wie auch man ihn aussprechen würde, genau. HLCS, gibt es eine Proxmox Integration. Da kannst du das ist super cool. Da werden auch alle Entitäten eingestellt. Du kannst die Server und LXC-Container benutzen. Was du halt noch bauen musst, sind halt Notifications. Das kann natürlich. Das ist ein bisschen Arbeit
aber,
dann, ne?
Ja, aber was halt cool ist bei Home Assistant dann, du hast ja die Home Assistant App und ich weiß zum Beispiel unter iOS, wenn zum Beispiel ein Wassersensor losgeht, kann er dir auch eine kritische Notification senden. Und das ist so zum Beispiel so ein Ding, wo ich denke, okay, wie würdest du das bei CheckMK machen? Müsstest du vielleicht Gotify oder sowas nutzen? Aber da weiß ich nicht, ob die auch kritische Notifications senden können. Und du kannst ja dann für die Sachen, also eigentlich brauchst, also wir sind ja keine Firma, ne? Wir sind Einzelpersonen. Und dann kannst du dir halt einfach dann ein kleines Dashboard in Home Assistant bauen, wo du was angezeigt bekommst und halt ein paar Notifications. Sollte jetzt ja nicht so aufwendig sein. Das wäre vielleicht mal ein Ding, was man die nächste Woche mal angehen könnte oder was ich mir mal oder anschauen so werde.
Ja, also an sich bin ich einfach nur zu faul dann für jeden. Ich meine, was die ganzen Werte, die du CheckMK bekommst, was ist wichtig? Du brauchst vielleicht CPU-Last zum Beispiel, Festplattenspeicher. Ja, was brauchst du sonst noch eigentlich, ne?
Smart-Werte vielleicht.
Smart-Werte, genau, ja. Also, du kannst auch erfragen, kann ich dir, wie gesagt, habe ich schon gesehen, du kannst als eigener Punkt. Ja, was sonst?
Vielleicht eher so NFS-Mounts, wenn die wegfliegen, wäre halt noch eine Idee.
Weißt du, wie viele, ob die abgefragt werden können?
Bestimmt auch irgendwie. Gut, theoretisch kannst du dir auch wahrscheinlich ein Skript basteln, was alle paar Minuten mal hier das anpingt, den NFS-Mount und halt Fehlermeldung gibt. Wenn das nicht der Fall ist, das könntest du ja theoretisch, wenn du es ganz stumpf machen willst, einfach in Home Assistant basteln. Dass du da irgendwie Home Assistant Zugriff auf deine Shares gibt. Gut, weiß man nicht, was machen sollte, aber dann halt sagen kannst, okay, ping das Ding mal an.
Und dann noch, ne, dann dein Home Assistant auch noch außen public machen, ohne ohne Nabucasa-App, beziehungsweise Nabucasa-Gedöns, sondern schön mit Portweiterleitung, ohne VPN. Tschüss.
Nee, das habe ich auch nicht mehr.
Schön, dass du sowas hattest. Ich habe sogar noch hier, ich habe bei mir CrowdSec noch da, für alle Public-Dienste CrowdSec als Fail-to-Ban auf Steroiden und noch Authentic, auch noch als zweiten Faktor. Also bis auf MyJellyFin, was natürlich eigentlich wieder doof ist, weil da die meisten Leute drauf zugreifen, ne? Ist halt, habe ich eigentlich alles auf zwei Faktor umgestellt. Ja.
Das ist echt nicht schlecht. Bei mir habe ich aktuell, glaube ich, wirklich bis auf Jellyfin nichts nach außen. Ich habe ja auch gerade keine Cloud. Also, was ich halt da außen habe, ist hier meine Oracle-Instanz. Da ist halt das Entra-ID vor, also Azure-AD für MFA. Da halt vieles von außen habe, weil ich aus Einfachheitshalber so, ne? Aber ja, beim Homelab, es ist auch eigentlich relativ klein alles. Und wie gesagt, ich glaube, Jellyfin, einzige, was ich wirklich draußen habe, vielleicht noch plus ein, zwei kleinere Sachen.
Bei mir ist ja das Problem, ich habe ja ein bisschen mehr bei meinem Kumpel, dann noch meine Oracle-Instanz und ich liebäugle gerade noch mit einer neuen Anschaffung.
Aha, hau raus.
Ja, es war letztes Mal bei MyDeals, ist gerade auch schon abgelaufen von, kennst du doch diese tollen N100-Prozessoren von Intel, da gibt es ja ein Sand am Meer, gefühlt bei AliExpress auch. Da gab es von Shuvi, kennst du auch noch die Marke, den
Ja, da hatte ich
Laptop.
mal ein Notebook
Da gab es
von.
die Shuvi Lugbox X, nennt sich das. Das ist ein so ein kleiner Würfel, also wie so ein NUC mit 12 GB DDR5 RAM, ist fest verlötet. 12 GB ist eh eine komische Zahl, aber bei DDR5 gibt das ja mittlerweile auch 48 und wie sie alle heißen. Mit einem N100, 512 GB SATA SSD, muss man sich mal, aber alles verlötet. Aber das Ding verbraucht gefühlt, habe irgendwie 5 oder 6, 6 Watt irgendwie, das ist halt nichts.
Das ist nichts,
Aber
ne?
ich brauche ihn nicht, das ist ja erstmal egal. Aber
Ja.
ich habe mir jetzt in letzter Zeit schon ein paar Videos über NixOS angeguckt. Und bei mir ist gerade so die Hemmschwelle, ja, in der VM mache ich nicht. Ich brauche eine Box, wo ich das nativ drauf habe und dann kann ich damit rumspielen. Das Problem ist, ich habe dann halt danach, was mache ich damit? Weißt du? Das ist das Problem.
Ja, also ich bin tatsächlich gut jetzt nicht aktiv am Überlegen, aber ich habe ja nur noch meine Box mit dem J5005. Und der zeigt halt mittlerweile auch schon sein Alter. Ich habe da mittlerweile auch eine Windows-VM drauflaufen. Ja, letzte Woche, glaube ich, schon erwähnt. Und ja, wenn dann noch bei Jellyfin irgendwas aktiv ist oder irgendwie Backups laufen, dann merkst du halt schon, dass du mal ins Ressourcenlimit läufst. Und es gibt mittlerweile ja Boards mit Prozessoren, die sind gefühlt dreimal so schnell und brauchen das gleiche an Strom so. Das wird bei mir vielleicht nochmal irgendwann eine Anschaffung werden.
Ich liebäugle ja mit diesen Giga, also ich bin im Hardware-Lux, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, dieses eine Gigabyte-Board, Mini-RTX, glaube ich. Also wie mein jetziges Board, mein Fujitsu, da kannst du halt auch da kannst du ARM5, nee, ARM5000, das ist ARM4, ne? Die
Kein
Ryzen.
5000 doch ARM4, ja.
Ja, ARM4 kannst du darauf packen. Braucht natürlich mehr Strom, aber da kannst du da auch so ein 5600, wie wir jetzt haben, in unserem Desktop, kannst du da halt. Mittlerweile für 120, 130 Euro.
Aber der braucht auch relativ viel Strom. Also ich weiß allgemein bei den AMD-Dingern.
Ja, du kriegst den dann so um die wahrscheinlich so 28 bis 30 Watt kriegst du den, wenn du nur eine Platte da reinsteckst.
Das ist halt auch schon viel.
Ja, ich meine, sag das mal ein Ami, der lacht nur, weißt du?
Ja, da ist das nichts.
Ja, das stimmt schon, aber da hast du natürlich richtig Dampf, ne? Aber ich bin immer so neidisch, wenn ich so YouTube-Videos angucke, die bauen da gerade was Neues mit neuer Hardware und denke mir, ja, finde ich auch, aber ich brauche halt nichts.
Ja, stimmt.
Na gut, ich habe hier eigentlich noch ein, zwei Themen, die würde ich aufs nächste Mal verschieben. Das ist dann auch ein bisschen aktueller. Gerade es geht um Podcast-Apps, also das werde ich nächstes Mal erzählen. Dann würde ich sagen, wir haben es für heute mal wieder geschafft. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.